Vertrauen ist wie feines Porzellan. Ist es einmal zerbrochen, lässt es sich schwer wieder zusammensetzen. Herzlich willkommen beim Schweizer Gesundheitsfernsehen. Medizin lebt vom Vertrauen und wir haben in den vergangenen Jahren erfahren, dass das Vertrauen gesunken ist, stark gesunken ist in die Medizin, in die Wissenschaft. Denn die Maßnahmen, die man einmal ergriffen hat, die zeigen heute ihr unschönes Gesicht. Und ich freue mich heute über das Thema Impfen mit einem ganz wunderbaren Arzt, Kliniker, aber auch ganzheitlichen Therapeuten zu sprechen. Und deshalb bleiben Sie dran, es wird spannend. Wir starten gleich nach dem Intro. Ja, bei mir ist Professor Dr. Med. Albrecht Hempel. Schön, dass du da bist. Ich begrüße dich.
Vielen Dank, ich bin sehr gerne hier.
Danke. Du bist Kardiologe, Ganzheitsmediziner und langjähriger Kliniker. Und du begeisterst mich immer wieder mit deinen philosophischen Ansätzen, die du in den Interviews auch zum Ausdruck bringst, weil man so eigentlich das Ganzheitliche noch sehr viel besser verstehen kann, dass in der Medizin eigentlich notwendig ist.
Es ist das notwendig, diese wörtliche Nachspüren diesem Wort ist ein wunderbarer Einstieg in das Thema, denn beim Impfen möchten wir ja gerne, dass der Mensch vor lebensbedrohlichen Erkrankungen geschützt ist. Und ich habe 26 Jahre in der Klinik gearbeitet, davon viele Jahre in Herzkatheterlaboren. Und dort habe ich darauf bestanden, dass alle Menschen, die dort arbeiten, gegen Hepatitis B geimpft sind. Mhm. Weil das ist eine Erkrankung, wenn wir uns dort anstecken, können wir sogar daran sterben. Und dann gibt es viele Erkrankungen, die nicht schön sind, zum Beispiel eine Hepatitis A, die aber nach 3 Wochen immer überstanden ist. Und heute gibt es in Deutschland jedenfalls praktisch nur noch Impfstoffe in der Kombination. Und dort begegnen wir einer Thematik, die mehr oder minder nur den Insidern oder den Immunologen klar und bekannt ist, in der Breite aus meiner Sicht bei den Impfmedizinern nicht, dass wir mit jeder Impfung, also jeder normalen Impfung, wie wir sie vor Covid Gaben, mRNA-Gaben kannten, werden Partikel von Viren zum Beispiel gespritzt, die für das Immunsystem erscheinen als lebensbedrohliche Situationen und das Immunsystem alle Kräfte darauf konzentriert, damit fertig zu werden. Es wird also eine lebensbedrohliche Situation simuliert, die zu dieser starken, erwünschten Reaktionen führen.
Das würde bei Hepatitis A und B bedeuten, also wenn du sagst, es gibt nur noch die kombinierten Impfstoffe, dass man quasi, ich muss nochmal nachfragen, was ist das wirklich bedrohliche A,
B? B.
Genau.
A ist eine akute Hepatitis und B neigt zur Chronifizierung. Und dann sogar zur Leberzirrhose ist möglich und da wieder ist es möglich, dass wir Leberkrebs bekommen.
Also in der Kombination machen wir also da mit Hepatitis A, machen wir quasi zu viel, was eigentlich gar nicht nötig ist.
Ja, also wir beugen wirksam auch Hepatitis A vor. Unter der Vorstellung, dass das, ja, ist ja nur ein Pieks, hat mal Angela Merkel in Deutschland gesagt. Und tatsächlich, und jetzt wird es interessant, und es ist gut zu wissen, auch für die Zuschauer im QS24, die sich ja für vieles über den Tellerrand hinaus interessieren, dass wir damit in der Wirksamkeit sogenannte Gedächtniszellen prägen. Und wir nehmen mal ein Rechenmodell, dass wir etwa 100 Gedächtniszellen haben, die, wenn wir geboren sind, ungeprägt, wir sagen in der Medizin naiv sind. Und immer wenn eine lebensbedrohliche Situation tatsächlich oder simuliert durch Impfung geschieht, werden von diesen Gedächtniszellen 2 bis 3 geprägt auf diesen Virus oder Bakterie. Und wenn wir das nun jedes Jahr wieder machen, zum Beispiel gegen Impfung, gegen Grippe, und das gegen Viren, wo nur die Hälfte oder maximal 2/3 tatsächlich dann kommen. Also es ist einfach, schauen wir mal, ob es klappt dieses Jahr. Mhm.
Schauen Sie Quiz24 ohne Werbeunterbrüche auf Wikisana und nutzen Sie dabei die weltweit einzigartige KI-Suchanfrage. Stellen Sie Ihre individuellen Gesundheitsfragen und profitieren Sie von exklusiven Sendungen.
Wenn wir dort jedes Mal wieder immunkompetente, Immungedächtniszellen dafür verbrauchen, dann sind wir irgendwann mal ohne Gedächtniszellen mehr da und können dann, wenn wir älter werden, von einer banalen Infektion praktisch dahingerafft werden. Okay. Und also das Wichtige bei diesem Thema Impfen ist, dass wir das Risiko einer ernsthaften Erkrankung dem gegenüberstellen sollten, wenigstens in der ganzheitlichen Medizin, dem Risiko einer Verarmung, sagen wir mal, an diesen Gedächtniszellen. Mhm. Und deswegen genau schauen, wie ist das Risiko-Nutzen-Verhältnis. Mhm. Also ein anderes Beispiel in Deutschland ist die gesetzliche Masernimpfpflicht. Nun könnte man, und das wird so suggeriert, aber nicht wirklich belegt, man will damit eine Herdenimmunität erzeugen. Tatsächlich, und da sind sich wieder alle Fachleute einig, ist das nur erreichbar, wenn wir die Erwachsenen impfen. Weil dort ist die größte Impflücke im Laufe der Zeit. Wenn wir also nur gesetzlich verpflichtend die Kinder impfen, sind die dann zwar gegen Masern geimpft, aber eine Herdenimmunität wird nicht erreicht. Das Zweite ist, dass Masern selber eigentlich für Kinder keine schöne, aber eine absolut überstehbare Erkrankung sind. Mhm. Das heißt, die Chance, dass wir da vielleicht gar nicht niemals mit in Berührung kommen, ist sehr gut. Also wir haben im letzten Jahr, ich glaube, 30 oder also relativ wenig Masernfälle gehabt. Mhm. Die bekommen alle nach der überstandenen Erkrankung ihre Gedächtniszellen, die aufpassen, dass sie das nie wieder bekommen. Mhm. Und alle anderen, Tausende von Kindern, brauchen das gar nicht. Die haben die Reserve behalten. Und nun ist es sogar so, und das haben die Schlinge von Gesetzgebern dort auch in das Gesetz hineingeschrieben, dass die Impfpflicht besteht, selbst dann, wenn es keine Monovalenten, also keine Impfstoffe ausschließlich gegen Masern gibt, sondern es sind noch gleich zwei andere Erkrankungen mitgeimpft. Ist ja nur ein Pieks. Und jetzt sind wir in Deutschland in einer Situation und deswegen freue ich mich sehr, dass wir über diese Thematik sprechen, weil wir nach der Phase der letzten 4 Jahre seit 2021 einen neuen Stoff gespritzt bekommen haben in großer Anzahl, der ein völlig anderes Prinzip hat. Also ich sage dazu nicht Impfung, sondern ich sage dort bewusst, und ich denke, das kann man aus orthodox medizinischer Sicht absolut gut belegen, Punkt für Punkt, dass das eigentlich eine Gentherapie ist. Mhm. Und wir hatten im letzten Kolloquium Medizin dort also auch eine Runde mit Sönnigsen und also Frau Professor König, nicht Sönnigsen, sondern kommt gleich wieder, wo ganz klar ist, dass das eine Gentherapie ist, wo wir einmal mit dem Stoff, wo wir mRNA geben, modifizierte, also veränderte mRNA, die durch ihre besondere Herstellung in der Lage sind, in Zellen einzudringen. Mhm. Und diese Zellen werden dann, man kann sich das so vorstellen, das ist wie ein Lochstreifen. Also eine Leberzelle hat einen Zellkern und der sagt, wir brauchen heute wieder Gallensaft und schickt mRNA einen Lochstreifen zum 3D-Drucker, der heißt in der Zelle Ribosom. Der stellt Eiweiße her. Und dann kommt der Lochstreifen und dann kommt hinten Gallensaft raus. Und der Kontrolleur sagt, ja, ist Gallensaft, können wir verwenden, ab zur Arbeit. Jetzt kommt die mRNA, die sich von außen hineingemogelt hat. Und das kann das Ribosom nicht unterscheiden, weil das ist nicht vorgesehen in der Natur. Und dann kommt der Lochstreifen und hinten raus purzeln Spike-Proteine. Und diese Spike-Proteine, sagt der Kontrolleur, was macht denn ihr hier? Raus mit euch. Ja? Und weil das kann eine Leberzelle nicht gebrauchen.
Ja.
Und schafft es dann raus, geht übers Bindegewebe, letztlich kommt es in den Gefäßen an. Und da stürzen sich dann die körpereigene Abwehr drauf. Das heißt, wir produzieren selber das, was dann bekämpft wird. Und aus der Sicht der Industrie sei das so einfach herzustellen, dass man ja in Zukunft alles impfen kann. Nun ist es so, dass diese mRNA auch noch bewirkt, dass die eigenen Aufgabe der Zellen hinten angestellt werden. Also wenn die einmal drin ist, wird vorwiegend nur noch Spike-Protein produziert. Das kann die eigene Funktion unterdrücken. Und jetzt je nachdem, wo die nun mal sich besonders gut verteilt haben im Gehirn, wird das Gehirn kleiner. Wenn es in den Gefäßen dann ankommt, gibt es Entzündungen, es kann Infarkte, Schlaganfälle geben. Und die Leberzelle kann nicht mehr ordentlich arbeiten, an dem ersten Beispiel. Also deren Funktion wird eingeschränkt. Nur dem angeblichen Ziel dienend, dass wir selber Stoffe dagegen bilden, damit wir in Zukunft gegen alle diese Dinge geschützt sein sollen. So die Theorie. Tatsächlich ist es aber eine Blackbox, die hineingegeben wird. Und Blackbox meint, kein Mensch kann uns sagen, wie das, was da gegeben wird, individuell tatsächlich wirkt. Also, wenn wir einen Leistungssportler nehmen, der diese Injektion bekommt, der voll im Saft steht, der produziert dann immer her damit so und produziert ganz viele Spike-Proteine. Die kommen dann in der Masse an und dort gibt es so viele Todesfälle, plötzlicher Herztod und so weiter. Erichsen ist bei der Europameisterschaft Fußball reanimiert worden. Also es gibt dort viele plötzliche Todesfälle, die es vorher nicht gab.
Ja.
Gegenbeispiel ist ein Mensch, der sehr, sehr chronisch krank ist, wo kaum Kraft ist, dafür auch noch irgendwas zu produzieren. Da passiert fast gar nichts. Dem geht's da in dieser Situation möglicherweise vergleichsweise besser. Das heißt, wir sind in einer Situation, wo diese Gaben von dieser Gentherapie gemacht wurden und das in einem Kontext, der alle medizinischen Gepflogenheiten, die es bisher gab, auf den Kopf stellte. Also extreme Beispiele sind, dass so 16-Jährige, wo die Eltern keine Einwilligung für die Gabe gab, für die Gabe von dieser Gentherapie, ab 16 selber bestimmen durften, ob sie das bekommen oder nicht.
Ja.
Und sie sind auch obercool und so weiter. Wenn ein Jugendlicher ein Handy haben möchte, muss bis zum 18. Lebensjahr die Eltern unterschreiben. Bei der Gentherapie darf er das selber entscheiden. Dann wurden auch Apotheken erlaubt zu impfen. Da gibt es die gesetzlich vorgeschriebene Pflicht, ärztlich aufzuklären, ist dort ja praktisch völlig unmöglich. Und die Notwendigkeit wurde auch daraus hergeleitet, wir wollen eine Art Herdenimmunität auf Deutschland, sich ganz viele impfen lassen. Und die Argumentation, lange vorbereitet, es gibt eine Studie der Bundesregierung von 2019, über ein Jahr, Experten, wie müssen wir argumentieren, kann man heute nachlesen, Entschuldigung, dass ich den Satz nicht vollendet habe, wo man nachlesen kann, die Argumente, die gebraucht werden müssen, um möglichst viele zur Impfung zu bewegen. Also zum Beispiel Studenten, die sich eher in der jugendlichen Sturm- und Drangphase links einordnen, sagt man, also wenn ihr euch nicht impfen lasst, dann seid ihr ja rechts. Und wenn die sagen, ja, na klar, und dann wollen wir ja auch wieder zur Fete, wenn also nicht tiefer nachgedacht und dem nachgespürt wird, und ich gebe zu, in dem Alter weiß ich nicht, ob ich gefährdet oder ungefährdet gewesen wäre, wäre das Ganze mir damals passiert. Also man nutzt die Gegebenheiten aus. Und Frau Merkel hat gesagt, ihr Kinder, wenn ihr Oma und Opa ansteckt und die sterben dann, dann seid ihr ein Leben lang daran schuld. Also ja, und vorher galt, es ist niemals, niemals werden Kinder geimpft zum Schutze von anderen, sondern wenn nur zu ihrem Bedürfnis. Also wir haben alles, was bisher galt, über den Haufen geworfen. Und wir sind in Deutschland, also ich komme aus Deutschland, dort gibt es seit Januar eine neue Regelung, und zwar eine Regelung in den Arztpraxen. Und dort wird, ist es jetzt klare Verpflichtung, 10% der Patienten, Klientel, die in diese Praxis geht, zu impfen. Egal mit was. Sonst gibt es, ja,
das,
sonst
das gibt ist es. In eurem Bundesland oder
ganz? In der ganzen Bundesrepublik Deutschland. Mhm. Und ab September haben es bitteschön 40% zu sein. Sonst gibt es Abzüge.
Also finanziell?
Für die Ärzte. Mhm. So, und ist ja nur ein Pieks. Also ein Schlingel, wer Böses dabei denkt, ich vermute, es ist eine langfristige Strategie. Denn die der nächste Schritt der Strategie ist das heute schon angekündigte, schon auch jetzt angesprochene Ziel, die Impfungen auf mRNA umzustellen. Und dann ist es ja ganz einfach, sich ganz schnell anzupassen, neue Impfstoffe herzustellen. Und also im Grunde genommen ist das die Taktik, wie den Frosch in ein kaltes Wasser zu setzen, ihn auf die Herdplatte zu setzen, und wenn es nur langsam genug schiebt, steigt er nicht aus und wird am Ende gekocht. Und das, was wir jetzt mit der letzten Phase erlebt haben, ist eine kontinuierliche Übersterblichkeit in der gesamten Bevölkerung, in allen gespritzten Altersklassen. Und meine Einladung ist nur, dass wir uns daran erinnern, dass jeder, auch während der mRNA-Impfung, die Chance oder die Möglichkeit hat, bisher jedenfalls, seine Einwilligung zu verweigern.
Du sagst, wir... Ja, hatten Sie bisher?
Ja, Gott, ich bin nicht, sitze nicht auf der Regierungsseite und kenne nicht deren detaillierte nächste Schritte. Nur, ich habe von den Studenten, 98% in Deutschland sind gespritzt gegen mRNA. Das ist unsere Elite. Ja, also, dass wir, und das, der Ausgangspunkt war die Vertrauenskrise. Ja, ja. Die Vertrauenskrise, denn Karl Jaspers hat mal gesagt, der hat den Friedenspreis 1956 als Philosoph und Mediziner bekommen, der sagte in dem für mich prägnantesten Satz, Frieden braucht Gerechtigkeit und Gerechtigkeit braucht Wahrheit. Und das gilt sowohl zwischen den Staaten, aber natürlich auch innerhalb eines Landes und zwischen den Menschen. Wenn wir also im privaten Bereich nicht bei der Wahrheit sind, wird es Konflikte geben müssen. Und wenn wir in einem Land leben, wo diese Gabe von mRNA praktisch in einem Überrumpelungstaktik gegeben wird, dann kann es nur dumpfes Hinnehmen geben oder sagen, Moment, was möchte ich wirklich? Und jetzt will ich nur noch, weil das immer noch nicht jeder ganz genau weiß, in diesem
Kontext,
Kolloquium Medizin, dass man heute dieses Covid-19-Virus, was die Pandemie verursacht hat, sequenziert hat, genau jede Aminosäure aufgestellt hat. Und man sagte ja früher mal, das wäre von einem Wildvirus irgendwie eine Mutation. Eine Mutation bedeutet, dass ein Säurenbasen ausgetauscht wird. Und dass da etwas Vernünftiges bei rauskommt, ist ungefähr genauso wahrscheinlich, wie wenn einem aus einem an und für sich schon schönen Gedicht durch einen Druckfehler dieses noch schöner wird. Das heißt also, es ist nicht so sehr wahrscheinlich, dass dann plötzlich eine neue, so dramatische Funktion herausgekommen wird. Und was wir heute wissen, ist, dass nicht nur einzelne Basen, sondern richtige Blöcke anders sind als in dem Wildvirus. Und rein zufällig ist ein dicker, fetter Block aus dem HIV-Virus dort drinne. Und dann noch eine Furin-Spaltphasenpunkt, also ein etwas, was mit Spaltung von Enzymen zu tun hat. Und all das führt dazu, dass wir Eigenschaften des HIV-Virus, sagen wir es populärwissenschaftlich, also unsere Abwehrfähigkeit gegen andere Erkrankungen wird im Zweifelsfall halbiert. Und die Möglichkeit, Krebszellen, die jeder von uns hat und von der streifengehenden Polizei unseres Immunsystems weggefangen werden kann, das sind plötzlich noch die Hälfte der Polizisten da. Und das erklärt wiederum auch die Häufigkeit, die Zunahme von Krebsen Art 1 und was wir vorher nicht kannten. Und viele Patienten kommen zu mir, und das wird ja, werden wir noch in einem anderen Gespräch besprechen, es entstehen sogenannte Turbokrebse, also Krebse, von denen wir früher sagten, das geht über Jahre und Jahrzehnte, zum Beispiel Adenokarzinom der Lunge, dauert ewig und 3 Tage und oder auch der Leber, also ein relativ differenzierter Tumor wächst jetzt in einer Rasanz, was wir einfach vorher nicht kannten. Und dann gibt es Populationen von abgegrenzten Gruppen, zum Beispiel die GIs, also die Soldaten der amerikanischen Armee, hatten Duldungspflicht unter Joe Biden für diese Impfung. Und dort ist die Häufigkeit von Krebsen, die sind ja nicht so häufig bei Jugendlichen, aber die ist praktisch dort um den Faktor 300 bis 600 angestiegen. Oder in Neuseeland oder in Singapur, also abgeschlossen, relativ klare Populationen, ist überall einheitlich die Übersterblichkeit aus solchen Gründen angestiegen.
Okay. Das macht es ja nicht gerade besser mit unserem Vertrauen, mit dem ich eingeleitet habe, in die Wissenschaft, in die Schulmedizin, in den Arzt, also das Arzt-Patienten-Verhältnis. Aber wir müssen ja auch sehen, dass sich viele, die sich da vor ein paar Jahren noch entschieden haben, sie machen das, die heute auch angesichts dessen, was man aufgedeckt hat, was man erkannt hat darüber, heute andere eine Entscheidung treffen würden. Wie siehst du denn da jetzt das Verhältnis zwischen, oder für die, ich sage es mal, für Zukunft, wie sich das weiterentwickelt dann gegenüber solchen Impfstoffen und der Bereitschaft?
Also ein amerikanischer Präsident hat mal gesagt, man kann ein ganzes Volk täuschen, aber nur kurz, nie lang. Und das Erwachen dessen, dass hier etwas schief läuft, ist spürbar. Ja. Ich kann es nicht quantifizieren. Ich kann eines sagen, ich habe aus persönlichem Interesse 31 Berufskollegen, denen ich begegnet bin und von denen ich wusste, dass sie die Impfkampagne sehr unterstützten, gefragt, ob sie den Eindruck haben, dass Herr Spahn, das war aber der frühere Gesundheitsminister, und dann der Karl Lauterbach, der letzte, ob sie das Gefühl hätten, dass dieser wahrhaftig die Wahrheit spricht. Also dass das, was er sagt, stimmt. Und da hat keiner von den 31 Ja gesagt. Nicht einer. Das heißt für mich, dass das Bauchgefühl, hier ist irgendetwas nicht stimmig, aber Gott, wenn die das jetzt so wollen und leider auch der Verdienst dadurch als Stimulus da war, ja Gott, ich kann ja nicht alles wissen. So.
Ja.
Dass da, also gerade Karl Lauterbach hat es ja geschafft, innerhalb einer Woche zweimal das Gegenteil zu behaupten. Also wer dort das verfolgt hat, also was ist nur? Ne? Es war eine Art von Beliebigkeit, die diesem Ziel diente. Und das merkt natürlich jeder, der es merken möchte. Und also das wäre wunderbar, wenn nach diesem Interview, das wir jetzt führen dürfen, man einfach in diese das Wissen der Notwendigkeit der Eigenverantwortung das wahrnimmt. Und das bedeutet natürlich, dass wir wissen, was wir tun können. Als ich habe Menschen, die zu mir kamen und sagten, ich traue dem Laden nicht so richtig, ich möchte mich nicht impfen lassen. Und im Gesundheitswesen gab es eine Impfpflicht. Dann habe ich gesagt, wissen Sie, bitte gehen Sie, also wenn Sie sich das zutrauen, lassen Sie sich einen Termin beim leitenden Impfarzt geben und bitten um ein Aufklärungsgespräch. Und dann bereiten Sie einfach 10 Punkte vor. Da steht zum Beispiel drin, können Sie garantieren, dass nur das drin ist, was da deklariert ist? Können Sie, es wird ja gesagt, dass es keinerlei Nebenwirkungen gibt. Können Sie das bestätigen? Und ist ja völlig ungefährlich, aber sollten, das ist der wichtigste Punkt, sollten irgendwelche Probleme auftreten, dann würde ich Sie bitte hier zu unterschreiben, dass Sie persönlich dafür haften. Und alle, die das gemacht haben, haben ein Impfhindernis bescheinigt bekommen. Also die, weil das nicht möglich war, diese Bedenken auszuräumen, konnte nicht geimpft werden. Und wenn der Leiter des Impfzentrums das bescheinigt, gibt es keine weiteren Nachfragen mehr. Also das heißt, also man muss, ich komme aus der DDR, ich bin dort groß geworden und mein Vater war Theologe, ich bin auch nicht aufs Gymnasium gekommen, direkt. Und man muss kämpfen.
Ja.
Man muss kämpfen für sich in einem Land, das in einer solchen Situation ist, die immer mehr sich zuspitzt hin zu etwas, was wir wahrscheinlich alle nicht wollen, was wir aber als Einzelne nicht aufhalten können und wo es darum geht, nicht zwischen die Mühlsteine des Geschehens zu geraten. Und das ist etwas, das geht nur mit Achtsamkeit und Aufmerksamkeit im Blick auf die Details, die geschehen.
Ja.
Und das ist vielleicht die wichtigste Botschaft, die wir hier mitnehmen können. Also ich persönlich rate auch allen, wenn sie sagen, oh, ist hier etwas nicht, stimmt das alles, dass man sich immer eine Zweitmeinung einholt und möglichst, hier in der Schweiz ist das ja wunderbar, da gibt es ganzheitliche Ärzte, direkt als Fachrichtung. Und die Prüfung für diese Facharztrichtung wird vom Staat durchgeführt. Da ist Homöopathie dabei. In Deutschland ist das ja eine Pseudowissenschaft, das ist von nichts. Und in der Schweiz wird das sehr, sehr gut gemacht. Also, dass wir dort für uns sorgen müssen, wenn wir irgendwie die Zeit haben, also in einem Nicht-Notfall uns wirklich etwas zukommen zu lassen, was uns selber nützt, nicht nur irgendjemand anders.
Ja, schöner hätte man das jetzt nicht zusammenfassen können, so am Ende, weil das wäre ja auch meine Frage gewesen, was empfiehlst du den Zuschauern? Ja. Ne? Also es geht um die Eigenverantwortung, es geht um Achtsamkeit, Hinterfragen natürlich auch und das Aufklärungsgespräch, von dem du gesprochen hast, um das zu bitten. Weil wenn wir jetzt schauen, im ersten Quartal 26 müssen, werden die Ärzte quasi angehalten, mindestens 10% ihrer Patienten zu impfen. Ich wiederhole nochmal, was du sagtest, weil das ist wichtig. Das ist nur in Deutschland, ne?
Also ich weiß das nur von Deutschland.
Ja, okay.
Die Deutschen sind immer besonders gründlich.
Ja, und ab September 40%, sonst drohen finanzielle Verluste. Also auch der Arzt ist ja hier in einem, wirklich für ihn, in einem Zwiespalt. Ne?
Ja, und absolut.
Wird aber genötigt, hier wird auch wieder, auch wenn er vielleicht nicht wollte.
Ja, also hier wird eben auch deutlich, dass ein finanzieller Druck aufgebaut wird für eine Doktrin oder für eine Handlung. Und wenn wir etwas nicht verstehen vom Sinn her, dürfen wir auf den Fluss des Geldes schauen. Und wenn wir es dann verstehen, wissen wir, warum und weshalb.
Ja, sehr gut.
Und das, was wir brauchen in der heutigen Zeit, ist eine Achtsamkeit auch auf das Bauchgefühl.
Ja.
Also meine 31 Kollegen, keiner hat gesagt, Herr Lauterbach spricht die Wahrheit.
Spannend.
Ja, ja. Die haben es, also im Grunde genommen wissen wir es alles. Und das traue ich auch Ihnen zu, dass Sie das bitte einfach in der Achtsamkeit und nicht wie ein Lamm auf die Schlachtbank ziehen, sondern es geht um Ihre Gesundheit und nicht um irgendein Wohlergehen von irgendjemand, der nicht Ihr persönlicher Verwandter ist.
Mhm. Wir sollten wirklich lernen aus den letzten Jahren.
Genau.
Damit sowas
es
in der Form nicht wieder.
Ausgangspunkt war die Krise
passiert.
Und Krise, also wenn ich vom Außen beunruhigt bin, haben wir uns um unser Inneres zu wenig gekümmert.
Ja.
Mhm. So. Ja, und da ist unser Job.
Ja. Wir müssen leider schon zum Ende kommen. Ich könnte dir stundenlang zuhören, weil du das so fantastisch kommunizierst und so bildhaft oder beziehungsweise auch wirklich für den Laien verständlich mitteilst. Ich danke dir dafür sehr.
Sehr gerne.
Denn die Mehrheit unserer Zuschauer sind nicht in dem medizinischen Jargon und den zu verstehen, das ist einfach
und es ist
eine
möglich.
Überforderung.
Also wir werden ja auch nochmal über Kommunikation in der Medizin sprechen, aber ja.
Ich danke. Genau. Danke dir sehr an dieser Stelle und ich freue mich natürlich auf weitere Gespräche. Danke.
Danke gleichfalls.
Danke auch Ihnen, liebe Zuschauer, dass Sie dabei waren bei diesem sehr, sehr wichtigen Thema für unsere gesamte Gesellschaft und natürlich auch für jeden Einzelnen. Und es bleibt wieder nur zu sagen, im Namen meines Gastes wünsche ich Ihnen Gesundheit für Körper, Geist und Seele und hören Sie gut auf Ihr Bauchgefühl. Und es betrifft nicht nur das Impfangebot, sondern eigentlich alles, was uns im Leben widerfährt. Ich wünsche Ihnen alles Gute, freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder reinschauen. Bis dahin, tschüss.